Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 319.
Deutschlandfunk, Gesichter Europas.
Les visages de l'Europe.
Caras d'Europa. Europa.
Europa. Marge.
Europäische Ansichten.
Europa.
Ein polnischer Wurstfabrikant, der auf Tradition schwört.
Viele Firmen produzieren Produkte, die nichts mit dem traditionellen polnischen Geschmack zu tun haben. Bei mir ist das anders. Ich bin aufgewachsen mit dem Geschmack der polnischen Wurst. Die kenne ich von zu Hause, von meinem Vater, und ich mag Wurst.
Wundervolle Wurstwelten. Mit Reportagen von Ernst Ludwig von Aster und Wojciech Mroz. Am Mikrofon begrüßt Sie Norbert Weber. Als die Republik Polen am 1. Mai 2004 der Europäischen Union beitrat, war die Skepsis vor allem unter der Landbevölkerung groß. Doch die Sorge vieler Bauern, dass Polens Landwirtschaft der höher subventionierten Konkurrenz der alten EU-Staaten nicht gewachsen sein könnte, hat sich als unbegründet erwiesen. Denn trotz des schwierigen EU-Marktes mit Überproduktion und starker Konkurrenz behaupten sich die polnischen Erzeugnisse auch gut zwei Jahre nach dem EU-Beitritt sehr gut. Die hohe Qualität und der geringe Einsatz von Chemikalien und Kunstdünger machen die Exporterfolge der polnischen Agrarprodukte aus. Vor allen Dingen polnische Wurstwaren haben mit dem EU-Beitritt Karriere gemacht. Hier gelang die Wende von der sozialistischen Einheitswurst zu der qualitativen Vielfalt beispielhaft. Und so wundert es nicht, dass jeder angehende Koch in seiner Ausbildung lernt, wie man Würste macht. Bei den rund 240 Wurstsorten, die in Polen auf dem Markt sind, stellt sich immer wieder die Qualitäts- und Geschmacksfrage. Auch im Hotel Wrocław in Breslau.
Drei Köche wenden Schweinefilets in großen Pfannen. Auf dem Herd köchelt ein Fond. Vorbereitung für das Mittagessen in der Hotelküche. Tadeusz Hupa, die hohe Kochmütze auf dem Kopf, steht etwas abseits. Vor sich eine große achteckige Edelstahlplatte. Das hier servieren wir unseren Gästen zum Frühstück, sagt Hupa. Der großgewachsene Mitvierziger in dunkler Hose und weißer Kochjacke zupft eine orangefarbene Rose zurecht, die in der Mitte der Platte aus einem Salatarrangement emporragt. Drumherum liegen aufgefächert Wurstscheiben, mal gerollt, mal geschichtet.
Auf der Platte haben wir Kabanossi, polnische Krakauer, Truthahnfilet, gebratenes Rückenfleisch.
Ein Wurstkunstwerk, Tag für Tag neu arrangiert, vom Chef persönlich.
Das sind alles rein polnische Produkte. Die wurden hier im Land hergestellt, nach polnischen Rezepten.
Der Kollege, der nebenan die Schweinefilets wendet, hört zu, nickt zustimmend. Wenn es um die Wurst geht, geht es in Polen um die Ehre, sagt der Chefkoch. Küchenchef Hupa greift zum schweren Schlüsselbund und bittet darum, ihm zu folgen. Vorbei an den großen Kühlräumen geht es zum Lastenfahrstuhl Richtung Keller.
Die Kunst ist es, die guten Wurstsorten auszuwählen. In Polen gibt es zum Beispiel zig Sorten von schlesischer Wurst, genauso wie bei der Krakauer. Und aus diesem Sortiment muss man zwei, drei auswählen, die schmecken, die Qualität haben. Denn gute Wurst gibt es nur aus gutem Rohstoff.
Fahl leuchten die Neonröhren im langen Kellergewölbe. Der rund 10 Quadratmeter große Raum ist vollgestellt mit Metallregalen, die bis zur Decke reichen. Darauf hat Hupa fein säuberlich seine Wurstwaren gestapelt. Mit einem Lächeln geht Hupa von Regal zu Regal und zeigt sichtlich stolz seine Wurstwarenkollektion. Kabanossi, Krakauer, schlesische Weißwurst, sein kulinarisches Kapital. Seine Ware kauft er nur bei ausgewählten Produzenten. Denn wenn es um die Wurst geht, versichert er, kann er keine Kompromisse machen.
Vor allem die Deutschen sind von unseren Würsten begeistert. Die älteren Damen und Herren, die kennen unsere Produkte. Deren Zunge kann man nicht betrügen. Die kaufen unsere Würste, weil sie Wurstkenner sind.
Musik. 2005 startete eine Gruppe polnischer Metzger die Internetseite Wędliny Domowe PL. Wędliny Domowe, das heißt hausgemachte Räucherwaren. Die Internetseite ist heute die Plattform für polnische Wurstfreunde. Ist doch der Trend zur privaten Wurstproduktion in Polen ungebrochen. Auch in dem kleinen Städtchen Szetlec in Westpolen wird regelmäßig hinter einem Wohnhaus geschlachtet und gewurstet.
10 Würste landen auf einen Schwung in der großen hellbraunen Plastikschüssel. Dazu legt Krzysztof Szczepanski noch einen Schinken und noch ein paar weitere frische Wurstwaren. Zufrieden nickt der Kunde, den der Hobbymetzger gerade bedient, packt die Plastikschüssel an den Henkeln und geht langsam zu seinem Wagen. Da wartet sein Sohn, der ihm hilft, die schwere Plastikschüssel in den Kofferraum zu hieven.
Das ist Blutwurst, aus Blut und Graupen, die berühmte polnische Blutwurst. Ich bringe mein Fleisch immer hierher, weil die Würste hier einfach super schmecken.
Langsam verschwindet der Wagen in der Dämmerung. Krzysztof Szczepanski winkt zum Abschied.
So eine Wurst kauft man nicht in einem Geschäft. Man bringt mir ein Schwein und aus diesem Schwein mache ich die Wurst. Aber ich verkaufe sie nicht. Ich kassiere nur für meine Arbeit.
Szczepanskis Privatschlachterei liegt etwas abgelegen, direkt hinter einem Einfamilienhaus. Ein kleiner Trecker mit einem Anhänger rollt auf den Hof. Darin grunzt ein Schwein. Langsam rangiert der Landwirt rückwärts, bis der Hänger vor dem Tor des Flachbaus zu stehen kommt. Breitbeinig wartet im Innern ein Helfer, eine schwere Axt in den Händen, das stumpfe Ende nach unten gerichtet. 4 Schläge, dann zuckt die Sau auf den Fliesenboden. Ein schneller Schnitt durch die Kehle, dann strömt das Blut über die weißen Kacheln.
Heute werden wir 2 Schweine verarbeiten. Das macht rund 40 Kilo Wurst, 20 Kilo pro Schwein. Dazu Schinken, Sülze und was sonst noch übrig bleibt, wird als Fleisch mitgenommen. An meinen Händen kann man sehen, dass ich den Metzgerberuf liebe. 18 Jahre habe ich in einer Fleischfabrik gearbeitet. Dann habe ich mich entschlossen, mich selbstständig zu machen und keine wurstähnlichen Produkte mehr herzustellen. Ich wollte echte Wurst machen. Da gibt es viel zu tun und davon kann man leben.
Von der Fabrik zur Privatproduktion, statt anonymer Massenware, persönliche Wurstmacherei. Die Kunden kommen teilweise hunderte von Kilometern, um ihr Schwein abzuliefern. Routiniert fährt Szczepanskis rechte Hand mit dem Messer durch das Schweinefleisch. Die linke Hand packt das Fleischstück, wirft es in eine der 5 Plastikwannen, die auf dem Boden stehen.
Das sind die abgeschnittenen Reste. Hier sind die mageren Teile, hier die mit mehr Fett, da die Knochen, die Schwarte und hier die Köpfe. Meine Rezepturen habe ich noch niemandem verraten. Ich helfe manchmal den Kollegen, aber was den Geschmack ausmacht, wird nicht verraten.
Szczepanski öffnet die Tür der Räucherkammer. Zahlreiche Würste hängen über Metallstangen. Zischend tropft ihr Fett auf glühende Buchenholzscheide. Ein wurstig würziger, warmer Rauch zieht angenehm in die Nase. Szczepanski lächelt. Seine Tagesproduktion, Wurst für Wurst Handarbeit, hergestellt aus einem Schwein für einen Kunden. Wurst direkt, so einfach ist das.
Ich bin der Meinung, dass Wurst keine Konservierungsstoffe braucht. Gut gemachte Wurst kann ein Jahr in der Luft hängen. Sie wird dann hart wie ein Stein, aber sie wird nicht verfaulen. Bei mir werden aus 100 Kilogramm Fleisch 90 Kilo Wurst. So sind die Verhältnisse, wenn etwas Gutes dabei herauskommen soll. Und wenn man qualitativ gutes Fleisch verarbeitet, dann bekommt man auch Wurst mit gutem Geschmack.
Rund 23% des polnischen Exports von Agrarprodukten und Nahrungsmitteln gehen heute nach Deutschland. Vornehmlich sind es jedoch Milchpulver, Geflügel und Beeren. Denn die traditionelle Kielbasa, die gute polnische Wurst, ist im Ausland in Vergessenheit geraten. Und so haben die Wursthersteller erkannt, dass es ohne breit angelegte Werbemaßnahmen für ihre Produkte kaum eine Chance gibt. So finden in regelmäßigen Abständen im Breslauer Hotel Wrocław sogenannte Kulinarikmessen statt. Dort präsentieren vor allem schlesische Hersteller ihre Spezialitäten.
Janusz Akelaschek schiebt seinen massigen Körper in dem grünen Ledersessel zurecht. Der 62-Jährige beugt sich nach vorne über einen Wurstteller. Mit dem dicken Daumen und dem fleischigen Zeigefinger bedient sich Akelaschek an einer Scheibe Wurst, riecht kurz daran, dann hält er sie gegen das Licht.
Das ist hervorragende Schinkenwurst. Die ist ein Verkaufsschlager in Amerika und in Deutschland. Diese Wurst hat kein Gramm Fett. Das ist eben erstklassige polnische Wurst.
Die dünne Scheibe Wurst verschwindet in Akelaschek's Mund. Seine Zunge fährt schnell über Ober- und Unterlippe, von links nach rechts. Dann greift er zum nächsten Wurststück.
Das hier sind Cabanossi. Die gute polnische Cabanossi muss knusprig sein. Diese Sorte hier wird nach Großbritannien exportiert. Die sind ein bisschen dicker. Die Briten mögen das lieber so.
Sein Vater war Chef einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft.
Obwohl es ein staatlicher Betrieb war, hat mein Vater qualifizierte Metzger beschäftigt. Da haben 600 Leute gearbeitet. Und die haben leckere Würste gemacht. Eigentlich kenne ich nur zwei Sorten von Wurst. Ganz schlechte und erstklassige Qualität. Hier haben wir die Krakauer Sorten. Sie wissen, früher hatte der König seinen Sitz in Krakau. Und für den wurde die beste Wurst gemacht. Krakauer Schinkenwurst. Hier haben wir die Toruner Wurst, Sie wissen schon, Kopernikus. Und das hier ist die berühmte Knoblauchwurst. Die ist in ganz Europa bekannt. Während des Treffens von Otto dem Dritten und dem polnischen König Boguslaw, das im Jahr 1000 in Gniezno stattfand, da wurde polnische Wurst serviert. Damals haben die Polen schon Wurst gemacht. Ich glaube, dass die Freundschaft zwischen dem polnischen König und dem deutschen Kaiser vor über 1000 Jahren auch auf die polnische Küche zurückzuführen war.
Die polnische Wurst als Botschafterin des Landes, Akelaschek, meint das ernst. Schließlich hat er schon mit Franz Josef Strauß polnische Wurst verzehrt und auch mit Helmut Kohl. Den Pfälzer bewundert er noch heute. Ein großer Mann, sagt er, mit großem Appetit.
Rund 9% der europäischen Schweinefleischproduktion kommen aus Polen. Traditionell wird in Polen die Wurst aus Schweinefleisch hergestellt. Rund 2500 Unternehmen produzieren auf dem polnischen Markt. Die drei größten, mit mehreren tausend Angestellten, gehören zu internationalen Nahrungsmittelkonzernen. Doch die Garanten der Wurstvielfalt sind die Familienbetriebe. Ihr Spektrum reicht von der Drei-Mann-Schlachterei bis hin zum 1000-Mann-Betrieb. Einer von ihnen ist unweit von Poznan in dem kleinen Örtchen Borek beheimatet.
Zwei große Kühltransporter warten vor der riesigen Halle. Zwei kleinere sind gerade dabei, rückwärts an die Ladeluken zu rangieren. Sie transportieren Schweinehälften für die Wurstproduktion.
Ich war 3 Jahre alt. Mein Vater war Fleischer von Beruf. Unter den Kommunisten konnten wir privat kaum etwas machen. Er war bei einer staatlichen Metzgerei angestellt. Aber nach der Arbeit sind wir rumgefahren und haben Schlachtungen gemacht. Und ich erinnere mich, meine erste Schlachtung war bei einem Priester der Gemeinde Borek.
Wojciech Mus steht auf dem Hof vor den LKW. 50 Jahre ist das her, seine erste Schweineschlachtung.
Danach bin ich zusammen mit meinem Vater durch den Schnee nach Hause gegangen, mit einer Tasche Wurst vom Priester. Ich war sehr stolz, Vater und Sohn zusammen nach getaner Arbeit.
Er studierte Agrarwissenschaft und wann immer er nach Hause kam, half er seinem Vater bei der Wurstproduktion. 1980 kaufte er dann von seinem Onkel 5 Hektar Land und schaffte sich ein paar Schweine an, um Wurst für den Eigenbedarf zu produzieren. Mitte der 80er Jahre war er dann zu Besuch bei einem Verwandten in Hamburg. Im Gepäck hatte er einige Würste aus seiner Privatproduktion.
Die haben wir in Hamburg verkauft. Für 10 Kilo Wurst haben wir damals so viel bekommen, wie bei uns 2 Schweine kosteten. Das war ein gutes Geschäft.
Das war Mruss Einstieg in die Wurstwirtschaft. Als er wieder zu Hause in Borek war, kaufte er weitere Schweine dazu und baute seine Wurstproduktion aus.
Angefangen haben wir damals mit einer Wurstproduktion von 50 Kilogramm täglich und einer einzigen Arbeitskraft. Heute produzieren wir 60 Tonnen Fleischwaren und schlachten rund 1000 Schweine pro Tag. Ein Teil kommt aus unseren Beständen, ein Teil von Landwirten aus der Umgebung.
Im Sekundentakt füllt eine Maschine den Kunstdarm mit Wurstmasse. Ein Fließband transportiert die Wurst weiter zu den Arbeiterinnen. Die verschließen die Enden der schlesischen Weißwürste dann mit kleinen Holzstückchen. Hightech und Handarbeit bei der Wurstproduktion.
Mein Geschäft ist Landwirt, Mäster, Schlachter, Verarbeiter, Verkäufer. Das ist ein geschlossenes System.
Eigene Schweine, eigenes Getreide, eigene Wurst, eigene Geschäfte. Das Wurstimperium des Wojciech Mruss. Alles aus einer Hand. 4000 Hektar Land hat er mittlerweile rund um das Örtchen Borek gekauft. Und er kauft immer weiteres hinzu, um unabhängig zu bleiben, wie er sagt, im harten Wurstgeschäft.
Ich bin aufgewachsen mit dem Geschmack der polnischen Wurst. Die kenne ich von zu Hause, von meinem Vater.
4 Tonnen Wurst gehen an diesem Tag nach London, weitere 4 Tonnen zu einem Großhändler ins Ruhrgebiet.
Ich würde gern mehr in Deutschland verkaufen. Der Geschmack der Deutschen ist ähnlich wie der der Polen. Und Deutschland ist ein großes Land, wo man viel verkaufen kann.
Doch der Auslandsmarkt ist schwierig, der Preisdruck durch die großen Handelsketten genauso groß wie in Polen. Deshalb schickt Mruss statt der Wurst lieber seine Wurstmacher gen Westen.
Im letzten Jahr arbeiteten 220 meiner Fleischer in Deutschland. Dieses Jahr sind es 320. Die verdienen dort gutes Geld. Nach einer bestimmten Zeit kommen sie dann wieder zu mir zurück. Dann gehen die Nächsten. Und ich glaube, das ist gut für die Firma und die Arbeiter. Ich bin doch Realist. So viel wie in Deutschland kann ich hier nicht bezahlen.
Schlachten für Euro in Deutschland, Wurst produzieren für Slotty in Polen. Das ist Metzgermanagement à la Mruss. Der 53-Jährige nickt zufrieden, beugt sich über einen Wurstkarton und holt eine Packung polnischer Weißwurst heraus, steckt diese in die Kitteltasche. Seine Wurstration fürs Wochenende.
Bei mir zu Hause ist es Tradition, am Sonntag zum Frühstück warme Wurst zu essen. Alle Würste, die wir produzieren, von Dampfwurst bis zur Weißwurst, werden in einem großen Kessel warm gemacht. Und zwar reichlich. Jeden Sonntag um 9 wird dieses Frühstück von mir vorbereitet. Und allein deshalb möchte ich, dass der Geschmack der polnischen Wurst erhalten bleibt.
Natürlich werden in Polen auch Würste mit geringerer Qualität produziert, denn zwischen den großen Handelsketten tobt ein erbitterter Preiskampf. Und standardisierte Rezepturen sorgen bekanntlich für kalkulierbare Kosten. Wasser zum Schneiden, so lästern Wissenschaftler über einige dieser Billigwürste. Doch der polnische Verbraucher, so scheint es, stemmt sich gegen den Trend zur Massenwurst. Im vergangenen Jahr gingen die Umsätze im Billigwurstsegment um 5% zurück. Im teureren Qualitätsbereich stiegen sie dagegen um 10% an.
Professor Tadeusz Szmanko steht im weißen Kittel im Labor der Landwirtschaftlichen Akademie in Breslau.
Ja tutaj mam książeczkę sobie taką przyniosłem, gdzie są podane receptury polskie.
Ich habe hier ein Büchlein mitgebracht, worin die polnischen Würste vorgestellt sind. Der Autor hat 1926 über Krakauer Erzeugnisse geschrieben. Da gibt es 46 Rezepturen nur für Salami. Und warum war es so populär? Es war die einfachste Methode, Fleisch zu konservieren.
Trocknen und räuchern, das macht die Wurst haltbar. Und, da lächelt Schmanko, alle Spuren führen nach Krakau, an die Wiege der Wurst gewissermaßen.
Die ältesten Räuchereien Europas wurden in der Nähe von Krakau entdeckt, von einem Dietrich Müller, einem Deutschen. Die waren aus der Steinzeit und darüber schreibe ich auch. Eine der besten Würste ist die Krakauer. Sie gilt als besonders schmackhaft. Und ich glaube, wenn es um Qualität geht, hat sie auch das höchste Niveau. Sie wird aus großen Fleischstücken produziert.
Und wer mit großen Fleischstücken arbeitet, sagt der Professor, kann nicht so leicht manipulieren. Allerdings sei die Qualität der vierbeinigen Rohstofflieferanten durchaus verbesserungswürdig, urteilt der Wissenschaftler.
In Polen werden auch Fleischexperimente durchgeführt, zum Beispiel Hausschweine mit dem Wildschwein gekreuzt. Aus diesem Fleisch haben wir im Labor Würste produziert und haben dann Vertreter von der Industrie eingeladen, um es zu probieren.
Ein klarer Erfolg für den besseren Geschmack, urteilt der Wissenschaftler, und ein Armutszeugnis für das heutige Hausschwein. Das ist mittlerweile bereits nach 4 Monaten schlachtreif. Vor einigen Jahren dauerte es noch doppelt so lange.
Es hat sich bestätigt, dass die Schweine heutzutage geschmacklos sind. Alles wurde gemacht, um aus ihnen mehr und mehr Fleisch herauszukriegen. Unsere Mischlinge hatten nicht so viel Fleisch und die Zeit der Mast dauerte länger.
Weniger Fleisch und längere Mast, dafür noch bessere Wurst.
In der Volksrepublik Polen hatte die Wurstvielfalt keine Konjunktur. Während die Kollektivierung der Landwirtschaft an den erheblichen Widerständen der Bauern scheiterte, setzte der Staat bei den privaten Metzgern und Schlachtern die sozialistische Doktrin um, verstaatlichte die Läden, machte die einstmals Selbstständigen zu Arbeitern. Es war die Zeit der sozialistischen Einheitswurst und die Zeit der Lebensmittelrationierung. Doch die Wurstvielfalt überlebte im Untergrund. 1989, nach dem Ende der Volksrepublik Polen, feierte sie ihre Auferstehung. Hunderte von kleinen Metzgereien eröffneten neu und belebten die alten Traditionen.
Bogusław Wuch stützt sich mit der rechten Hand auf einen dünnen Gehstock und beugt sich weit nach vorn, bis seine Nase fast das Glas der Fleischtheke berührt. Durch die dicken Brillengläser inspiziert der 82-Jährige das Angebot und entscheidet sich dann für 2 Blutwürste. Schon sein Vater kaufte bei Slominskis hier in dem kleinen Metzgerladen. Tradition seit 1904 steht heute über der Fleischtheke. Slominski machte Wurst unter dem Kaiser, in der Weimarer Republik unter den Nazis. Die politischen Systeme wechselten, Slominskis Wurst blieb, bis 1952 in Polen die Kollektivierung begann und sein Laden kurzerhand verstaatlicht wurde. Doch die Kunden sagten weiter, wir gehen zu Slominski.
Es war alles mal besser und mal schlechter in den 50er Jahren. Aber wenn hier eine Kiste Wurst gebracht wurde, haben sich alle ganz ruhig in die Schlange gestellt.
Eine elegante Mitfünfzigerin kommt herein, grüßt kurz Kunden und Verkäuferinnen. Die Tochter des einstigen Besitzers, Czesława Slominski.
Die Firma wurde 1952 geschlossen. Aber meine Mutter hat ja als Verkäuferin weitergearbeitet. Und die Kunden sagten, Frau Slominski, die Wurst vom Nachmittag schmeckt ja viel besser. Die hatte mein Vater im Hinterhof gemacht. Und die wurde dann unter der Hand verkauft.
Die Slominski-Wurst als Akt des zivilen Ungehorsams. Eine Frage der Ehre, ein kulinarisches Bekenntnis gegen die Massenware, den sozialistischen Einheitsgeschmack. Doch mehr als 30 Jahre bestimmte der Staat das Angebot in dem kleinen Laden. Dann brach das System zusammen. Czesława Slominski ist Dozentin für russische Philologie, ihr Mann Mathematiker an der Universität. Trotz ihrer akademischen Berufe entschließen sie sich nach der politischen Wende, die Tradition der Metzgerei weiterzuführen.
Als wir angefangen haben, da lebte mein Vater noch und er war dagegen, dass wir es machen wollten. Er sagte immer, ihr schafft es nicht, ihr habt doch keine Ahnung. Und immer wieder sagte er, ich bitte dich, mach alles, nur keine Wurst.
Czesława Slominski ließ sich dennoch nicht von ihrem Vorhaben abbringen. Sie stellte einen Metzger ein und reaktivierte ihren Vater, der einige Rezepte beisteuerte, obwohl er kritisch blieb, bis zu seinem Tod.
Mein Mann als Philosoph und Mathematiker sagte, die Wurst zu machen ist keine Philosophie. Man muss nur die richtigen Rezepte haben, auf Sauberkeit achten und die richtigen Leute finden.
Die haben sie gefunden und das Geschäft nach und nach ausgebaut. Heute beschäftigen sie knapp 100 Angestellte, haben Filialen in Breslau und Danzig. Außerdem einige kleine Geschäfte im deutsch-polnischen Grenzgebiet.
Es war leicht. Alle wussten, wir sind die Wurst. Für uns war es leicht, etwas zu verkaufen, besonders in dieser Region. In Polen hat 1989 niemand außer uns versucht, für seine Produkte mit dem eigenen Namen zu werben.
Sie hörten Gesichter Europas, wundervolle Wurstwelten. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Doris Simon einen schönen guten Morgen. Uhr und gleich 51 Minuten, 9 Minuten vor 8. Diese Zahl dürfte viele überraschen. 4000 Menschen sollen zwischen Sommer 2004 und 2005 in Deutschland zum Islam konvertiert sein. Damit hätte sich die Gruppe derer, die zum muslimischen Glauben gewechselt sind, gegenüber den Vorjahren vervierfacht. Die Zahl ist Teil einer Studie, die das Islamarchiv in Soest durchgeführt hat und die vom Bundesinnenministerium finanziert wurde. Was bewegt Menschen, zum Islam überzutreten? Franziska Zecher hat mit zwei Menschen gesprochen, die diesen Schritt getan haben.
Samstagmittag 12.40 Uhr. In der kleinen Einzimmerwohnung von Barbara Müller in Köln tönt der Ruf des Muezzin. Allerdings nur aus einem kleinen Plastikwecker. Er soll die 21-Jährige an das Mittagsgebet erinnern. Barbara Müller ist vor wenigen Monaten zum Islam konvertiert. Sie löst das beige Kopftuch von den hochgesteckten braunen Haaren, sodass ihre blauen Augen und die Sommersprossen noch stärker zur Geltung kommen. Bismillahirrahmanirrahim. Im Bad nimmt sie die rituelle Waschung vor, um rein vor Gott treten zu können. Jeweils dreimal wäscht sie sich das Gesicht, die Unterarme, spült Mund und Nase aus, befeuchtet die Ohren und das Kopfhaar. Zum Schluss reinigt sie sich noch die Füße. Vor ihrem Übertritt war sie evangelisch, doch dabei hat ihr immer etwas gefehlt.
Das Evangelische ist, abgesehen davon, dass ich nicht an die Dreifaltigkeit glaube, für mich zu wenig praktische Religion im Leben. Mich machen gewisse Grenzen glücklicher, weil ich dann auch ein festes Gerüst habe. Natürlich kann ich mir das auch durch eine Arbeit, durch ein Hobby aufbauen, aber mein Glaube, der stärkt mich durchgehend.
Zur gleichen Zeit mehr als 500 Kilometer weiter östlich in Berlin. Der Student Michael Donner rollt seinen Gebetsteppich zusammen. Der 27-Jährige mit dem gestutzten blonden Bart konvertierte vor anderthalb Jahren zum muslimischen Glauben. Davor war er konfessionslos, aber damit war er nicht immer glücklich. Viele konvertieren auch, weil der Islam keine Erbsünde und keine Dreifaltigkeit kennt oder weil sie einen Muslim oder eine Muslime heiraten. Peter Hünseler von der Deutschen Bischofskonferenz kann von seinem Bürofenster aus auf eine Kirche sehen. Er leitet die christlich-islamische Begegnungs- und Dokumentationsstelle Cibedo. Dass von der angeblichen Zahl von 4000 Konvertiten irgendeine Gefahr für die christliche Kirche ausgeht, glaubt er nicht.
Ich halte die intellektuelle Ausstrahlungskraft und Attraktivität des Islam auf die Bevölkerung in Europa generell, ob katholisch, ob evangelisch, für sehr begrenzt. Denn letzten Endes handelt es sich meines Erachtens bei dem Islam um ein Wertesystem von Beduinen auf der arabischen Halbinsel im 7. Jahrhundert nach Christus.
So bestimmen jetzt vor allem Vorschriften und Verbote das Leben von Michael Donner. Seinen alten Beruf als Koch kann er nicht mehr ausüben, weil er als gläubiger Muslim kein Schweinefleisch essen und keinen Alkohol trinken darf. Noch stärker hat sich aber das Leben von Barbara Müller verändert. Sie kann nicht wie früher einfach mit einem Mann ausgehen, auch nicht, wenn es nur ein guter Freund ist. Dass die Frau dem Mann im Islam untergeordnet ist, hält sie allerdings für eine Fehlinterpretation. Dennoch räumt sie ein.
Ich denke durchaus, dass es Männer gibt, die ganz bewusst diese Fehlinterpretation ausleben. Und natürlich ist es bequem für einen Mann, wenn er der Frau sagen kann, schau mal, das steht da, ohne den Zusammenhang zu erwähnen.
Doch das ist nicht der einzige Grund, weshalb Konvertiten in Deutschland auf Unverständnis stoßen. Auch wegen der aktuellen Diskussion über den Islam können viele Menschen einen Übertritt nicht nachvollziehen.
Also am Anfang war mir das nicht so bewusst. Als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich mich eigentlich nur mit mir und meinem Glauben beschäftigt. Umso mehr man sich damit beschäftigt und wenn man dann auch damit nach außen tritt, dann ist es natürlich auch so, dass man mit diesen Dingen konfrontiert wird. Dann beschäftigt man sich natürlich damit auch sehr stark. Weil man das, was man kennenlernt oder das, was ich kennengelernt habe, ist nicht vereinbar mit dem, was es in der Presse gibt. Ich versuche halt, wenn ich neue Leute kennenlerne oder mit Menschen rede, versuche ich halt meine Meinung zu diesem Thema rüberzubringen und verständlich zu machen, dass nicht alle Moslems Terroristen sind, sondern dass das einfach ganz normale, gläubige Menschen sind.
Barbara Müllers Familie hat sich mit dem Übertritt mittlerweile arrangiert und auch von den Kollegen bei der Kölner Behörde hat sie noch keine negativen Bemerkungen gehört. Um sich nicht zu stark abzugrenzen, verzichtet sie bei der Arbeit allerdings auf das Beten. Auch Michael Donner trägt seinen Glauben nicht offensiv nach außen. Er hat den Eindruck, dass gerade Konvertiten von manchen für fanatisch gehalten werden.
Sieht nach außen vielleicht so aus, weil wenn man zum Islam übertritt, ist das wie eine Neugeburt. Man bekommt eine weiße Weste. Das heißt, alle Sünden, die der Mensch bis dahin gemacht hat, ist gelöscht. Und ich persönlich versuche, alles korrekt zu machen und auf keinen Fall meine weiße Weste wieder schmutzig zu machen.
Wortwörtlich folgt der 27-Jährige dem Koran dennoch nicht.
Ich kann kein Arabisch und ich folge gewissen Interpretationen. Es ist logisch, aber wie gesagt, nur so weit, wie ich mit meinem Gewissen vereinbaren kann.
Attentate, wie sie kürzlich von islamischen Fundamentalisten für Deutschland angedroht wurden, hält er mit seinem Glauben für unvereinbar.
Für uns Muslime ist Mord und Drohung und Gewalt verboten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles wirklich aus dem Islam kommt. Ich bin ein Muslim für Gott und nicht für den Islam. Aber im Prinzip zerbreche ich mir nicht den Kopf darüber, weil ich habe mein eigenes Leben zu führen.
Barbara Müller will es genauer wissen. Damit sie den Koran im Original lesen kann, hat sie angefangen, Arabisch zu lernen. Einige Gebete kann sie schon in der neuen Schrift lesen.
Ghayril madubi alayhi waladdalin. Amin.
Konvertiten in Deutschland. Das war eine Reportage von Franziska Zecher. 7:58 gleich in 2 Minuten 8 Uhr. Dann hören Sie hier im Deutschlandfunk die Nachrichten.